Besonders gern vernahm Hanno die Erzählung von einem bösen, aber außerordentlich mächtigen Zauberer, der einen schönen und hochbegabten Prinzen mit Namen Josephus in der Gestalt eines bunten Vogels bei sich gefangen halte und alle Menschen mit seinen tückischen Künsten quäle. Schon aber wachse in der Ferne der Auserwählte heran, welcher dereinst an der Spitze einer unwiderstehlichen Armee von Hunden, Hühnern und Meerschweinchen gegen den Zauberer furchtlos zu Felde ziehen und den Prinzen sowie die ganze Welt, besonders aber Hanno Buddenbrook, vermittelst eines Schwertstreiches von ihm erlösen werde. Dann werde, befreit und entzaubert, Josephus in sein Reich zurückkehren, König werden und Hanno sowohl wie Kai zu sehr hohen Würden emporsteigen lassen. Senator Buddenbrook, der hier und da, wenn er das Kinderzimmer passierte, die Freunde beisammen sah, hatte gegen diesen Verkehr nichts einzuwenden, denn es war leicht zu beobachten, dass die beiden einander vorteilhaft beeinflussten. Hanno wirkte besänftigend, zähmend und geradezu veredelnd auf Kai, der ihn zärtlich liebte, die Weiße seiner Hände bewunderte und sich ihm zuliebe die seinen von Fräulein Jungmann mit Bürste und Seife behandeln ließ. Und wenn Hanno seinerseits ein wenig Frische und Wildheit von dem kleinen Grafen empfing, so war das mit Freude zu begrüßen, denn Senator Buddenbrook verhehlte sich nicht, dass die beständige weibliche Obhut, unter welcher der Junge stand, nicht eben geeignet war, die Eigenschaften der Männlichkeit in ihm anzureizen und zu entwickeln. Die Treue und Hingebung der guten Ida Jungmann, die nun schon länger als 3 Jahrzehnte den Buddenbrooks diente, war ja mit Gold nicht zu bezahlen. Sie hatte die vorhergehende Generation mit Aufopferung gehegt und gepflegt, Hanno aber trug sie auf Händen. Sie hüllte ihn gänzlich in Zärtlichkeit und Sorgfalt ein. Sie liebte ihn abgöttisch und ging in ihrem naiven und unerschütterlichen Glauben an seine absolut bevorzugte und bevorrechtigte Stellung in der Welt oftmals bis zum Absurden. Sie war, galt es für ihn zu handeln, von erstaunlicher und manchmal peinlicher Unverfrorenheit. Gelegentlich eines Einkaufs beim Konditor zum Beispiel unterließ sie es niemals, sehr ungeniert in die ausgestellten Schalen hineinzugreifen, um ihm diese oder jene Süßigkeit zuzustecken, ohne dafür zu bezahlen. Denn konnte der Mann sich nicht nur geehrt fühlen? Und vor einem umlagerten Schaufenster war sie sofort bei der Hand, die Leute in ihrem westpreußischen Dialekt freundlich, aber entschieden, um Platz für ihren Schützling zu ersuchen. Ja, er war in ihren Augen etwas so ganz Besonderes, dass sie kaum je ein anderes Kind würdig gehalten hatte, mit ihm in Berührung zu kommen. Was den kleinen Kai betraf, so war die beiderseitige Zuneigung stärker gewesen als ihr Misstrauen. Auch hatte der Name sie ein wenig bestochen. Gesellten sich aber auf dem Mühlenwall, wenn sie sich mit Hanno auf einer Bank niedergelassen hatte, andere Kinder mit ihrer Begleitung zu ihnen, so erhob Fräulein Jungmann sich beinahe sogleich und ging unter irgendeinem Vorwande von Verspätung oder Zugwind von dannen. Die Erklärungen, die sie dem kleinen Johann dafür zuteil werden ließ, waren geeignet, in ihm die Vorstellung zu erwecken, als seien alle seine Altersgenossen mit Skrofeln und bösen Säften schwer behaftet, nur er nicht. Und das trug nicht gerade dazu bei, seine sowieso schon mangelnde Zutraulichkeit und Unbefangenheit zu stärken. Senator Buddenbrook wusste von solchen Einzelheiten nicht. Aber er sah, dass die Entwicklung seines Sohnes von Natur und infolge äußerer Einflüsse vorläufig keineswegs die Richtung einschlug, die er ihr zu geben wünschte. Hätte er seine Erziehung in die Hand nehmen, täglich und stündlich auf seinen Geist wirken können. Aber die Zeit fehlte ihm dazu, und mit Schmerz musste er sehen, wie gelegentliche Versuche dazu kläglich misslangen und das Verhältnis zwischen Vater und Kind nur kälter und fremder machten. Ein Bild schwebte ihm vor, nachdem er seinen Sohn zu modeln sich sehnte, das Bild von Hannos Urgroßvater, wie er selbst ihn als Knabe gekannt. Ein heller Kopf, jovial, einfach, humoristisch und stark. Konnte er so nicht werden? War das unmöglich? Und warum? hätte er wenigstens die Musik unterdrücken und verbannen können, die den Jungen dem praktischen Leben entfremdete, seiner körperlichen Gesundheit sicherlich nicht nützlich war und seine Geisteskräfte absorbierte. Grenzte sein träumerisches Wesen nicht manchmal geradezu an Unzurechnungsfähigkeit? Eines Nachmittags war Hanno 3/4 Stunden vorm Essen, das um 4 Uhr stattfand, allein in die erste Etage hinabgestiegen. Er hatte eine Zeit lang am Flügel geübt und hielt sich nun müßig im Wohnzimmer auf. Halb liegend saß er auf der Chaiselongue, nestelte an dem Schifferknoten auf seiner Brust, und indem seine Augen, ohne etwas zu suchen, seitwärts glitten, gewahrte er auf dem zierlichen Nussholzschreibtisch seiner Mutter eine offene Ledermappe, die Mappe mit den Familienpapieren. Er stützte den Ellenbogen auf das Rückenpolster und das Kinn in die Hand und betrachtete die Sachen ein Weilchen aus der Ferne. Ohne Zweifel hatte Papa sich heute nach dem 2. Frühstück damit beschäftigt und sie zu weiterem Gebrauche liegen lassen. Einiges stak in der Mappe. Lose Blätter, die draußen lagen, waren vorläufig mit einem metallenen Lineal beschwert. Das große Schreibheft mit goldenem Schnitt und verschiedenartigem Papier lag offen da. Hanno glitt nachlässig von der Ottomane hinunter und ging zum Schreibtisch. Das Buch war an jener Stelle aufgeschlagen, wo in den Handschriften mehrerer seiner Vorfahren und zuletzt in der seines Vaters der ganze Stammbaum der Buddenbrooks mit Klammern und Rubriken in übersichtlichen Daten geordnet war. Mit einem Bein auf dem Schreibsessel kniend, das weich gewellte hellbraune Haar in die flache Hand gestützt, musterte Hanno das Manuskript ein wenig von der Seite mit dem mattkritischen und ein bisschen verächtlichen Ernste einer vollkommenen Gleichgültigkeit und ließ seine freie Hand mit Mamas Federhalter spielen, der halb aus Gold und halb aus Ebenholz bestand. Seine Augen wanderten über all diese männlichen und weiblichen Namen hin, die hier unter und nebeneinander standen, zum Teile in altmodisch verschnörkelter Schrift mit weit ausladenden Schleifen, in gelblich verblasster oder stark aufgetragener schwarzer Tinte, an der Reste von Goldstreusern klebten. Er las auch, ganz zuletzt, in Papas winziger, geschwind über das Papier eilender Schrift, unter denen seiner Eltern seinen eigenen Namen, Justus Johann Kaspar, geboren den 15. April 1861, was ihm einigen Spaß machte, richtete sich dann ein wenig auf, nahm mit nachlässigen Bewegungen Lineal und Feder zur Hand, legte das Lineal unter seinen Namen, ließ seine Augen noch einmal über das ganze genealogische Gewimmel hingleiten und hierauf, mit stiller Miene und gedankenloser Sorgfalt, mechanisch und verträumt, zog er mit der Goldfeder einen schönen, sauberen Doppelstrich quer über das ganze Blatt hinüber, die obere Linie ein wenig stärker als die untere, so wie er jede Seite seines Rechenheftes verzieren musste. Dann legte er einen Augenblick prüfend den Kopf auf die Seite und wandte sich ab. Nach Tische rief der Senator ihn zu sich und herrschte ihn mit zusammengezogenen Brauen an. »Was ist das? Woher kommt das? Hast du das getan?« Er musste sich einen Augenblick besinnen, ob er es getan habe, und dann sagte er schüchtern und ängstlich, »Ja.« »Was heißt das? Was ficht dich an? Antworte! Wie kommst du zu dem Unfug?« rief der Senator, indem er mit dem leicht zusammengerollten Heft auf Hannos Wange schlug. Und der kleine Johann, zurückweichend, stammelte, indem er mit der Hand nach seiner Wange fuhr, »Ich glaubte, es käme nichts mehr.« 8. Donnerstags, wenn die Familie, umgeben von den ruhevoll lächelnden Götterstatuen der Tapete, beim Essen saß, gab es seit kurzem einen neuen, sehr ernsten Gesprächsgegenstand, der auf den Gesichtern der Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße den Ausdruck kalter Zurückhaltung, in den Mienen und Gesten Frau Permaniders aber eine außerordentliche Erregung hervorrief. Sie sprach, zurückgelegten Hauptes und indem sie beide Arme zugleich vorwärts oder nach oben streckte, mit Zorn, mit Entrüstung, mit aufrichtiger, tiefgefühlter Empörung. Sie ging von dem besonderen Falle, um den es sich handelte, zum Allgemeinen über, sprach über schlechte Menschen überhaupt und ließ, unterbrochen von dem trockenen, nervösen Räuspern, das mit ihrer Magenschwäche zusammenhing, mit einer gewissen Kehlkopfstimme, die ihr eigen war, wenn sie zürnte, kleine Trompetenstöße des Abscheus ertönen, die etwa klangen wie Tränen, Trieschke, Grünlich, Permaneder. Das Sonderbare aber war der neue Ruf, der hinzugekommen war und den sie mit unbeschreiblicher Verachtung und Gehässigkeit hervorbrachte. Er lautete »Der Staatsanwalt«. Wenn dann Direktor Hugo Weinschenk, verspätet wie immer, denn er war mit Geschäften überhäuft, den Saal betrat und mit balancierenden Fäusten sich ungewöhnlich lebhaft in der Taille seines Gehrockes wiegend zu seinem Platze schritt, wobei seine Unterlippe unter dem schmalen Schnurrbart mit keckem Ausdruck hinabhing, so verstummte das Gespräch, so lagerte sich eine peinliche, schwüle Stille über der Tafel, bis der Senator allen aus der Verlegenheit half, indem er ganz leicht hin und als handle es sich um irgendein Geschäft, sich bei dem Direktor nach dem Stande der Angelegenheit erkundigte. Und Hugo Weinschenk antwortete, die Sachen ständen sehr gut. Sie ständen, wie das nicht anders möglich sei, vortrefflich. Worauf er leicht und fröhlich von etwas anderem sprach. Er war viel aufgeräumter als früher, ließ seine Augen mit einer gewissen wilden Unbefangenheit umherschweifen und fragte viele Male, ohne Antwort zu erhalten, nach dem Befinden von Gerda Buddenbrooks Geige. Überhaupt plauderte er viel und munter, und unangenehm war nur der Umstand, dass er in seinem Freimut nicht immer genügend nach seinen Worten sah und vor übermäßig guter Laune hie und da Geschichten vorbrachte, die nicht ganz am Platze waren. Eine Anekdote zum Beispiel, die er erzählte, handelte von einer Amme, welche die Gesundheit des ihr anvertrauten Kindes dadurch beeinträchtigt hatte, dass sie an Blähungen litt. In einer Weise, die er ohne Zweifel für humoristisch hielt, ahmte er den Hausarzt nach, der gerufen hatte, »Wer stinkt hier so? Wer ist es, der hier so stinkt?« Und spät oder nie bemerkte er, dass seine Gattin heftig errötet war, dass die Konsulin, Thomas und Gerda unbewegt dasaßen, die Damen Buddenbrook durchbohrende Blicke tauschten, selbst Riekchen Severin am unteren Tischende beleidigt dareinblickte und höchstens der alte Konsul Kröger leise pruschte. Was war es mit dem Direktor Weinschenk? Dieser ernste, tätige und kernhafte Mann, dieser Mann, der abhold aller Geselligkeit und von rauer Außenseite mit zäher Pflichttreue nur seiner Arbeit zugetan war, dieser Mann sollte nicht einmal, nein, wiederholt sich eines schweren Fehltrittes schuldig gemacht haben. Ja, er war angeklagt, gerichtlich angeklagt, mehrere Male ein geschäftliches Manöver ausgeführt zu haben, das nicht fragwürdig, sondern unreinlich und verbrecherisch zu nennen war, und ein Prozess, dessen Ausgang nicht abzusehen war, gegen ihn im Gange. Was wurde ihm zur Last gelegt? Brände hatten an verschiedenen Orten stattgefunden, größere Feuersbrünste, die die Gesellschaft, welche den damit Betroffenen kontraktlich verbunden gewesen, große Summen gekostet haben würden. Direktor Weinschenk aber sollte, erst nachdem er durch seine Agenten rasche, vertrauliche Mitteilung von den Unglücksfällen empfangen, also bewusst betrügerischerweise, die Rückversicherungen bei einer anderen Gesellschaft vorgenommen und dieser so den Schaden zugeschoben haben. Nun lag die Sache in den Händen des Staatsanwaltes Dr. Moritz Hagenström. »Thomas«, sagte die Konsulin unter vier Augen zu ihrem Sohne, »ich bitte dich, ich verstehe nichts. Was soll ich von der Sache halten?« Und er antwortete, »ja, meine liebe Mutter, was lässt sich da sagen?« Dass alles ganz in Ordnung ist, muss man leider bezweifeln. aber dass Weinschenk in dem Umfange schuldig ist, wie gewisse Leute es wollen, halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich. Es gibt im Geschäftsleben moderneren Stiles etwas, was man Usance nennt. Eine Usance, verstehst du, das ist ein Manöver, das nicht ganz einwandfrei ist, sich nicht ganz mit dem geschriebenen Gesetze verträgt und für den Laienverstand schon unredlich aussieht, das aber dennoch nach stillschweigender Übereinkunft in der Geschäftswelt gang und gäbe ist. Die Grenzlinie zwischen Usance und Schlimmerem ist sehr schwer zu ziehen. Einerlei. Wenn Weinschenk sich vergangen hat, so hat er es höchstwahrscheinlich nicht ärger getrieben als viele seiner Kollegen, die ungestraft davongekommen sind. Aber für einen günstigen Ausgang des Prozesses stehe ich deshalb durchaus nicht. Vielleicht würde er in einer großen Stadt freigesprochen werden, aber hier, wo alles auf Klickenwesen und persönliche Motive hinausläuft, das hätte er bei der Wahl seines Verteidigers besser bedenken sollen. Wir haben hier in der Stadt keinen hervorragenden Anwalt, keinen eminenten Kopf mit überlegenem und überzeugendem Rednertalent, der mit allen Hunden gehetzt und in den bedenklichsten Sachen versiert wäre. Dafür aber hängen unsere Herren Juristen untereinander zusammen. Sie sind einander verbunden durch gemeinsame Interessen, durch Mittagessen, womöglich durch Verwandtschaft, und haben aufeinander Rücksicht zu nehmen. Meiner Ansicht nach wäre es klug gewesen, wenn Weinschenk einen hier ansässigen Advokaten genommen hätte. Aber was hat der getan? Er hat es für nötig befunden, ich sage für nötig befunden, und das gibt zuletzt über sein gutes Gewissen zu denken, sich einen Verteidiger aus Berlin zu verschreiben, den Dr. Breslauer, einen rechten Teufelsbraten, einen geriebenen Redner, einen raffinierten Rechtsvirtuosen, dem der Ruhm vorangeht, so und so vielen betrügerischen Bankerottiers am Zuchthaus vorbeigeholfen zu haben. Der wird nun ohne Zweifel die Sache gegen ein sehr großes Honorar mit ebenso großer Schlauheit führen. Aber ob das von Nutzen sein wird? Ich sehe es kommen, dass unsere wackeren Rechtsgelehrten sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben werden, sich von dem fremden Herrn imponieren zu lassen, und dass der Gerichtshof für Dr. Hagenströms Plädoyer ein sehr viel willigeres Ohr haben wird. Und die Zeugen? Was sein eigenes Geschäftspersonal betrifft, so glaube ich nicht, dass es ihm besonders liebevoll zur Seite stehen wird. Das, was wir Wohlwollenden, und ich glaube auch er selbst, seine raue Außenseite nennen, hat ihm nicht viele Freunde gemacht. Kurz, Mutter, mir ahnt Arges. Es wäre ja schlimm für Erika, wenn es ein Unglück gäbe. Aber am wehesten sollte es mir um Toni tun. Siehst du, sie hat ja recht, wenn sie sagt, dass Hagenström die Sache mit Genugtuung in die Hand genommen hat. Sie geht uns alle an. Und ein schmählicher Ausgang würde uns insgesamt betreffen. Denn Weinschenk gehört einmal zur Familie und sitzt an unserem Tische. Was mich angeht, ich komme darüber hinweg. Ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ich muss in der Öffentlichkeit der Sache ganz fremd gegenüberstehen, darf nicht die Verhandlungen besuchen, obgleich Breslauer mich interessieren würde. Und darf mich, schon um mich vor dem Vorwurf irgendwelcher Beeinflussungsgelüste zu wahren, überhaupt um nichts bekümmern. Aber Toni, ich mag nicht ausdenken, wie traurig eine Verurteilung für sie wäre. Man muss hören, wie aus ihren lauten Protesten gegen Verleumdung und neidische Intrigen die Angst herausklingt. Die Angst, nach allem Malheur, das sie erduldet, auch dieser letzten ehrenvollen Position des würdigen Hausstandes ihrer Tochter noch verlustig zu gehen. Ach, pass auf, sie wird immer lauter Weinschenks Unschuld beteuern, je mehr sie zu zweifeln daran gedrängt werden wird. Aber er kann ja auch unschuldig sein. Gewiss, ganz unschuldig sein. Wir müssen es abwarten, Mutter. Und ihn und Toni und Erika taktvoll behandeln. Aber mir ahnt nichts Gutes. Unter solchen Umständen kam diesmal das Weihnachtsfest heran, und der kleine Johann verfolgte mit Hilfe des Abreißkalenders, den Ida ihm angefertigt und auf dessen letztem Blatte ein Tannenbaum gezeichnet war, pochenden Herzens des Nahen der unvergleichlichen Zeit. Die Vorzeichen mehrten sich. Schon seit dem ersten Advent hing in Großmamas Esssaal ein lebensgroßes buntes Bild des Knecht Ruprecht an der Wand. Eines Morgens fand Hanno seine Bettdecke, die Bettvorlage und seine Kleider mit knisterndem Flittergold bestreut. Dann, wenige Tage später, nachmittags im Wohnzimmer, als Papa mit der Zeitung auf der Chaiselongue lag und Hanno gerade in Georgs Palmblätter das Gedicht von der Hexe zu Endor las, wurde wie alljährlich und doch auch diesmal ganz überraschenderweise ein alter Mann gemeldet, welcher nach dem Kleinen frage. Er wurde hereingebeten, dieser alte Mann, und kam, schlürfenden Schrittes, in einem langen Pelze, dessen raue Seite nach außen gekehrt und der mit Flittergold und Schneeflocken besetzt war, eben solcher Mütze, schwarzen Zügen im Gesicht und einem ungeheuren weißen Barte, der wie die übernatürlich dicken Augenbrauen mit glitzernder Lametta durchsetzt war. Er erklärte, wie jedes Jahr, mit eherner Stimme, dass dieser Sack auf seiner linken Schulter für gute Kinder, welche beten könnten, Äpfel und goldene Nüsse enthalte, dass aber andererseits diese Rute auf seiner rechten Schulter für die bösen Kinder bestimmt sei. Es war Knecht Ruprecht. Das heißt, natürlich nicht so ganz und vollkommen der Echte und im Grunde vielleicht bloß Barbier Wenzel in Papas gewendetem Pelz. Aber soweit ein Knecht Ruprecht überhaupt möglich, war er dies. Und Hanno sagte auch dieses Jahr wieder, aufrichtig erschüttert und nur ein oder zweimal von einem nervösen und halb unbewussten Aufschluchzen unterbrochen, sein Vaterunser her, worauf er einen Griff in den Sack für die guten Kinder tun durfte, den der alte Mann dann überhaupt wieder mit sich zu nehmen vergaß. Es setzten die Ferien ein, und der Augenblick ging ziemlich glücklich vorüber, da Papa das Zeugnis las, das auch in der Weihnachtszeit notwendig ausgestellt werden musste. Schon war der große Saal geheimnisvoll verschlossen, schon waren Marzipan und braune Kuchen auf den Tisch gekommen, schon war es Weihnacht draußen in der Stadt. Schnee fiel, es kam Frost, und in der scharfen, klaren Luft erklangen durch die Straßen die geläufigen oder wehmütigen Melodien der italienischen Drehorgelmänner, die mit ihren Sammetjacken und schwarzen Schnurrbärten zum Feste herbeigekommen waren. In den Schaufenstern prangten die Weihnachtsausstellungen. Um den hohen gotischen Brunnen auf dem Marktplatze waren die bunten Belustigungen des Weihnachtsmarktes aufgeschlagen. Und wo man ging, atmete man mit dem Duft der zum Kauf gebotenen Tannenbäume das Aroma des Festes ein. Dann endlich kam der Abend des 23. Dezembers heran und mit ihm die Bescherung im Saale zu Haus, in der Fischergrube, eine Bescherung im engsten Kreise, die nur ein Anfang, eine Eröffnung, ein Vorspiel war, denn den heiligen Abend hielt die Konsulin fest in Besitz, und zwar für die ganze Familie, so dass am Spätnachmittage des 24. die gesamte Donnerstag-Tafelrunde und dazu noch Jürgen Kröger aus Wismar sowie Therese Weichbrot mit Madame Kettelsen im Landschaftszimmer zusammentrat. In schwerer grau- und schwarz gestreifter Seide, mit geröteten Wangen und erhitzten Augen, in einem zarten Duft von Patchouli, empfing die alte Dame die nach und nach eintretenden Gäste, und bei den wortlosen Umarmungen klirrten ihre goldenen Armbänder leise. Sie war in unaussprechlicher, stummer und zitternder Erregung an diesem Abend. »Mein Gott, du fieberst ja, Mutter«, sagte der Senator, als er mit Gerda und Hanno eintraf. »Alles kann doch ganz gemütlich vonstatten gehen.« Aber sie flüsterte, indem sie alle drei küsste, »zu Jesu Ehren. Und dann, mein lieber, seliger Jean«,